SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Nach den Ukraine-Verhandlungen in Miami im US-Bundesstaat Florida haben alle Beteiligten eine positive Bilanz gezogen. Der US-Sondergesandte Witkoff schrieb auf der Plattform X, Russland bleibe dem Ziel verpflichtet, Frieden in der Ukraine zu erreichen und schätze die Vermittlungsbemühungen der USA. Unser Washington-Korrespondent Samuel Jakisch mit Einzelheiten.
Konkrete Ergebnisse aus den Gesprächen in Miami veröffentlichte der Gastgeber und Sondergesandte der US-Regierung Steve Witkoff nicht. In mehreren Online-Postings vom Sonntagabend bestätigte Witkoff, dass die Vertreter der US-Regierung mehrere Einzeltreffen abgehalten haben. Mit Delegationen aus Russland, der Ukraine und mehrerer europäischer Regierungen. Ein direktes Treffen zwischen den Kriegsparteien habe es demnach aber nicht gegeben. Ein inhaltliches Signal der russischen Seite, nach fast 4 Jahren Krieg einer Waffenruhe tatsächlich zuzustimmen, ist jedoch auch nach diesen Gesprächen nicht zu vernehmen. Eine Waffenruhe bleibt der zentrale Punkt im inzwischen auf 20 Punkte reduzierten Plan der USA für die Zukunft der Ukraine. Außerdem habe man nach Angaben der US-Regierungsvertreter in Miami an gemeinsamen Positionen zu Sicherheitsgarantien gearbeitet, sowie an einem Wirtschafts- und Wohlstandsplan für die Ukraine.
US-Präsident Trump hat den Gouverneur von Louisiana, Landry, zum Sondergesandten für Grönland ernannt. Auf seiner eigenen Online-Plattform schrieb Trump, Landry verstehe, wie wichtig Grönland für die nationale Sicherheit der USA sei. Er werde die Interessen des Landes für die Sicherheit der Verbündeten der ganzen Welt entscheidend voranbringen. Eine offizielle Stellungnahme des Weißen Hauses gibt es dazu bisher nicht. Unklar ist auch, ob Landry von seinem Amt als Gouverneur zurücktreten muss. Trump hatte zu Beginn seiner Amtszeit erklärt, die USA könnten und sollten Grönland notfalls militärisch annektieren. Die Ankündigung stieß in Dänemark und in der EU auf scharfe Kritik und wurde als Bruch internationaler Normen angesehen. Das Bundeskriminalamt hat in diesem Jahr mehr als 1000 verdächtige Drohnenflüge über Deutschland erfasst. BKA-Präsident Münch sagte der Bild-Zeitung, dass am häufigsten Militärstützpunkte, Flughäfen und andere kritische Infrastruktur betroffen waren, etwa Rüstungsunternehmen oder Häfen. Münch vermutet staatlich gesteuerte Operationen dahinter, kann dies aber nicht hundertprozentig auf Russland zurückführen. Ziel der Drohnenflüge sei es jedoch, Verunsicherung zu stiften oder Informationen zu bekommen. Frankreich startet mit dem Bau des größten Kriegsschiffes Europas. Der atomar betriebene Flugzeugträger soll 310 Meter lang werden und Platz für 2000 Besatzungsmitglieder und 30 Kampfjets bieten. Präsident Macron sagte laut französischen Medien, in Zeiten von Aggressoren müsse man stark sein, um gefürchtet zu werden. Das Schiff soll bis zu 10 Milliarden Euro kosten und 2038 einsatzbereit sein. Neben den USA ist Frankreich das einzige Land mit einem atomar betriebenen Flugzeugträger. Durch Behandlungsfehler entstehen dem Gesundheitswesen in Deutschland jedes Jahr massive Kosten. Der medizinische Dienst der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen geht von rund 50 Milliarden Euro aus, die dadurch entstehen. Ulrike Ufer berichtet.
Der medizinische Dienst fordert ein Maßnahmenpaket, um die Kosten einzudämmen. Der Chef des Dienstes, Gronemeyer, verlangte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Abläufe auf den Prüfstand zu stellen. Aus seiner Sicht ist dies vor allem eine Frage der Haltung. Ist Safety First die oberste Maxime oder wird das nur als lästige Bürokratie gesehen? Zudem verlangte Gronemeyer mehr Transparenz, etwa durch ein Register, in das Behandlungsfehler aufgenommen werden. Der Experte argumentiert, so ein digitales Register erfordert nur wenig Aufwand, aber es erspart viel Leid. Für Betroffene von Behandlungsfehlern soll es aus seiner Sicht auch einfacher werden, Ansprüche auf Schadenersatz durchzusetzen.
Und wir bleiben beim Thema Gesundheit. Bundesgesundheitsministerin Warken weist die Kritik der gesetzlichen Krankenkassen zurück, dass sie nicht genug getan habe, um Beitragserhöhungen zu verhindern. Der Süddeutschen Zeitung sagte die CDU-Politikerin, sie habe die Finanzlücke geschlossen. Nun zeige sich im Wettbewerb, wie die Kassen damit umgingen. Große Krankenkassen wie die Techniker und die DRK wollen zum Jahreswechsel ihre Beiträge erhöhen. Die Bundesregierung hatte mehrfach versprochen, die Beiträge stabil halten zu wollen. Viele Gut- und Topverdiener werden einem Medienbericht zufolge im neuen Jahr weniger netto von Lohn und Gehalt herausbekommen. Das gelte für Arbeitnehmer, die mehr als 5.500 Euro brutto im Monat verdienen, berichtet die Süddeutsche Zeitung und verweist dabei auf das Lohn- und Gehaltsunternehmen DATEV. An dem Minus im Geldbeutel änderten auch die Steuersenkungen der Bundesregierung nicht mehr viel. In den Gehaltsstufen bis 5.500 Euro bleibt demnach in nahezu allen Steuerklassen nur etwas mehr netto vom Brutto übrig. Als Gründe werden höhere Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung und höhere Sozialabgaben aufgrund höherer Beitragsbemessungsgrenzen genannt. Ein Schweizer Gericht hat überraschend die Klage von 4 Bewohnern der kleinen indonesischen Insel Pari gegen den Zementkonzern Holcim zugelassen. Sie verlangen unter anderem, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Steffen Wurzel aus Genf mit Einzelheiten.
Müssen Großkonzerne, die viel CO2 ausstoßen, für die Folgen des Klimawandels haften oder nicht? Das ist die Kernfrage, mit der sich das Kantonsgericht Zug nun in einem Verfahren beschäftigen wird. Die Bewohner der Insel Pari machen den Zementkonzern Holcim mitverantwortlich für den Klimawandel. Sie verlangen erstens Schadenersatz, zweitens wollen sie, dass Holcim seinen CO2-Ausstoß reduziert und drittens soll das Unternehmen nötige Klimaanpassungsprojekte auf der Insel bezahlen. Der Zementkonzern Holcim erklärte am Abend, man werde gegen den Entscheid Berufung einlegen. Das Unternehmen sei weiterhin überzeugt, dass Gerichte nicht der geeignete Ort seien, um der globalen Herausforderung des Klimawandels zu begegnen. Der höchste Punkt der betroffenen indonesischen Insel liegt nur 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Bis ins Jahr 2050 könnten weite Teile der Insel komplett unter Wasser stehen.
Die deutschen Basketballer sind das Sportteam des Jahres. Rund 3000 Sportjournalisten haben gewählt und die Mannschaft 2 Jahre nach dem WM-Triumph und dem Europameistertitel im September dafür ausgezeichnet. Sportlerin des Jahres bei der Verleihung in Baden-Baden wurde die Biathletin Franziska Preuß. Preuß hat in diesem Jahr den Gesamtweltcup und die Weltmeisterschaft in der Verfolgung gewonnen. Sie war wegen eines vorherigen Rennens per Video aus Frankreich zugeschaltet, hat sich da aber genauso gefreut.
Ja, ich kann eigentlich nur Danke sagen. Es ist wirklich was Besonderes für mich, vor allem ja einfach wie der ganze letzte Winter gelaufen ist. Es lief von vorn bis hinten alles perfekt und ja, wir geben Gas, freuen uns auf den Heimweltcup in Oberhof.
Auch Zehnkämpfer und Olympiasieger Leo Neugebauer konnte sich freuen. Er wurde als Sportler des Jahres ausgezeichnet. Seine Freude darüber war nach der Gala am Abend riesig.
Also ich muss sagen, ich war hier vor 2 Jahren, das erste Mal, und da war ich Newcomer des Jahres. Und es ist so ein richtiger Full-Circle-Moment, dass ich jetzt wieder hier bin, aber ganz oben stehe mit dem Goldenen als Sportler des Jahres, also verrückt.
Zehntausende Menschen haben sich am 4. Advent wieder bundesweit in Fußballstadien getroffen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. In Aachen und Bielefeld kamen beispielsweise rund 20.000 Menschen zusammen, 16.000 waren es in Karlsruhe und 8.000 in Cottbus. In Köln werden heute nochmal 40.000 Teilnehmer erwartet, auch in Mannheim wird heute im Karl-Benz-Stadion gesungen. Hintergrund des gemeinsamen Singens ist laut Veranstaltern der Wunsch nach Zusammengehörigkeit in der Gesellschaft sowie Gemeinschaft und Besinnlichkeit.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute überwiegen bei uns Nebel und Wolken, dazwischen lockert's hier und da auf. Am häufigsten zeigt sich die Sonne im Westerwald, im Schwarzwald und auf der Alb. Die Temperaturen steigen heute auf maximal 0 Grad an der Donau und bis 7 Grad an der Mosel.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Wir reden in dieser Zeit zwischen den Jahren über die positiven Entwicklungen auf dieser Welt, denn es gibt sie ja tatsächlich. Heute wollen wir über Kipppunkte sprechen. Wenn dieses Wort in den Nachrichten auftaucht, dann geht's meistens um etwas Negatives, zum Beispiel um die Erderwärmung, das Abschmelzen des Polareises oder der Gletscher in den Alpen. Es gibt aber auch positive Kipppunkte, nicht nur rund um unser Klima, sondern in vielen Bereichen. Einer davon könnte ein Durchbruch bei der E-Mobilität sein. Sind wir da schon an diesem positiven Kipppunkt, an dem sich die Technologie endgültig durchgesetzt hat? Martin Wietschel ist Professor am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Dort leitet er die Abteilung Energietechnologien und Energiesysteme. Herr Wietschel, eine Studie Ihres Instituts besagt, dass E-Autos mittlerweile besser für die Umwelt und für den Geldbeutel sind. Haben wir diesen Kipppunkt also jetzt überschritten?
Ja, also wenn man sich mal ein bisschen anschaut, wie so neue Technologien in den Markt eindringen, kann man verschiedene Phasen unterscheiden. Am Anfang sind es wenige Anwender, die sogenannten Innovatoren. Der Marktwachstum ist relativ langsam. Dann kommen so die frühen Anwender und dann geht es in den Massenmarkt hoch mit stark steigenden Wachstumszahlen. Und wir haben weltweit gesehen bei der Elektromobilität zurzeit Verkaufszahlen bei den PKWs von über 20%. Und das ist schon der Punkt, wo wir dann in ein starkes Wachstum dann hineingehen. Und das sieht man ja auch weltweit heute.
Das heißt, diesen Kipppunkt bemessen Sie rein an den Verkaufszahlen oder spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle?
Nein, also die Verkaufszahlen sind natürlich das Entscheidende, wobei man natürlich auch mal wieder berücksichtigen muss, es gibt natürlich positive, unterstützende Faktoren seitens der Politik. Es gibt natürlich aber auch hemmende Faktoren, sei es unterbrochene Lieferketten, sei es die ganze Zollpolitik hier aus Amerika. Also es ist nicht immer so, dass es dann immer wirklich ganz genau so verläuft, aber der Trend ist aus meiner Sicht unumkehrbar.
Schauen wir mal auf diese positiven Faktoren. Was sind das zum Beispiel für welche aus Ihrer Sicht?
Ja gut, auf der einen Seite natürlich die technologischen Entwicklungen. Die Fahrzeugbatterien haben enorme Fortschritte gemacht. Sei es an den Kosten, die sind deutlich runtergegangen, sei es aber auch an der Energiedichte. Und als dritter Faktor natürlich auch die Schnellladefähigkeit. Die hat natürlich enorm zugenommen. Und natürlich weltweit gesehen, dass es Länder gibt, die starke Vorreiter sind, wo wir auch schon Marktwachstumszahlen haben. In Norwegen von über 90% oder dem größten Pkw-Markt der Welt, China, haben wir schon über 50% der Verkaufszahlen bei PKWs sind elektrische Fahrzeuge.
Damit Elektromobilität auch klimafreundlich ist, ist es ja wichtig, dass der Strom für die E-Fahrzeuge aus erneuerbaren Quellen kommt. Haben wir da diesen Kipppunkt dann insgesamt im Mix Fahrzeug und Stromquelle auch schon überschritten?
Man muss ein bisschen anschauen, was brauchen wir denn im Stromsystem der Zukunft, wenn wir weiter Treibhausgasneutralität als Ziel haben. Wir brauchen viel Energieeffizienz, wir brauchen den Ausbau an erneuerbaren Stromproduktion, wir brauchen Flexibilitäten, weil die erneuerbaren Stromproduktion, die ist ja fluktuierend, hier Wind- und Sonneneinstrahlung. Und da passt die E-Mobilität hervorragend, weil Fahrzeuge stehen zu 95% ihrer Zeit. Meistens ist irgendwo möglich, einen Stromanschluss herzustellen. Und dann kann man genau diese fluktuierende Einspeisung der Erneuerbaren hervorragend mit Elektrofahrzeugen dann ausgleichen. Und Sie sehen es eigentlich auch am Marktpreis. Also wenn Sie heute gesteuert beladen nach Marktpreisen, da können Sie bis zu 700 Euro im Jahr einsparen. Wenn Sie sogar wieder zurückspeisen, da fangen wir ja gerade auch an, nochmal 300 Euro dazu. Das ist also bis zu 1000 Euro. Das heißt also, der Ausbau der fluktuierenden Erneuerbaren und die Flexibilität, die Elektrofahrzeuge anbieten, das passt sehr, sehr gut zusammen.
Einschätzungen von Martin Wietschel, Professor am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Dort leitet er die Abteilung Energietechnologien und Energiesysteme. Die SWR Aktuell Mutmachgeschichten, die finden Sie auch im Internet als SWR Aktuell Kontext in der ARD Audiothek unter SWR Aktuell. Morgen früh spreche ich dann mit dem Tübinger Arzt Robert Wunderlich. Er wurde mit der Bundesverdienstmedaille für humanitäres Wirken ausgezeichnet. Von ihm will ich wissen, was ihn antreibt, sich in der Katastrophenmedizin einzusetzen.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
An der A45 bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen wird heute die neue Rahmedetalbrücke eröffnet. 4 Jahre lang war die Autobahn dort unterbrochen, nachdem die alte Brücke wegen Einsturzgefahr gesperrt worden war. Anwohner litten seitdem unter dem Verkehr auf den Umleitungsstrecken und auch wirtschaftlich war die Sperrung für die Region eine enorme Belastung. Heute soll das vorbei sein, Heiko Dolle berichtet.
Am Nachmittag können dann wieder Fahrzeuge zweispurig in beide Richtungen fahren. Damit wird die Lücke auf der wichtigen Sauerlandlinie nach 4 Jahren endlich geschlossen. Zur feierlichen Freigabe werden neben Bundeskanzler Friedrich Merz auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst erwartet. Die Freude in Lüdenscheid ist groß.
Das finde ich echt super. Endlich mal was mal früher fertig wird als immer mit Verspätung. Das ist toll.
Ja, wir freuen uns da ganz riesig drüber und wir erhoffen uns, dass dann die Anwohner nicht ständig morgens um 5 Uhr schon von dem Durchgangsverkehr gestört werden.
Die alte Brücke aus dem Jahr 1968 war im Dezember 2021 wegen schwerer Schäden von einem Tag auf den anderen gesperrt worden. 2023 dann der erste Hoffnungsschimmer, die alte Talbrücke wurde gesprengt. Die neue Brücke ist rund ein Jahr früher fertig als geplant. Dafür gab es für die Baufirmen eine Sonderprämie für schnelles Arbeiten.
eine Brücke bauen im metaphorischen Sinne. Das wollen heute die Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN. Sie treffen sich in der Hauptstadt Malaysias Kuala Lumpur. Ihr Ziel ist es, den Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha beizulegen. Laut malaysischem Außenministerium soll ein Waffenstillstand wiederbelebt werden, den Malaysia und die USA vermittelt hatten. Allein in diesem Monat sind bei den Kämpfen zwischen Thailand und Kambodscha mindestens 40 Menschen getötet worden. Mehr als eine 500.000 wurden vertrieben. In Spanien werden heute Millionen Menschen gespannt vor dem Fernseher sitzen, denn es gibt was zu gewinnen. Die Auslosung der traditionellen Weihnachtslotterie steht an. Ab 9 Uhr werden die Gewinnerlose gezogen. Aus Madrid berichtet Franka Welz.
In diesem Jahr wird mit 2,8 Milliarden Euro eine Rekordsumme ausgeschüttet. Ein ganzes Los kostet 200 Euro. Die meisten begnügen sich jedoch mit einem Zehntel Los für 20 Euro, bekommen also im Erfolgsfall auch nur ein Zehntel des Gewinns. Von den 4 Millionen des Hauptpreises El Gordo, zu Deutsch der Dicke, entfallen also 400.000 Euro auf jedes Zehntel Los. Abzüglich 20% Abgaben an den eigentlichen Hauptgewinner der Weihnachtslotterie, den spanischen Staat. Die staatliche Lotteriegesellschaft muss jede Gewinnsumme 198 Mal auszahlen, denn so oft wird jede Losnummer verkauft. Die Auslosung der Weihnachtslotterie ist jedes Jahr ein Riesenereignis in Spanien. Sie wird live im Fernsehen und im Internet übertragen. Dabei singen Schülerinnen und Schüler in Zweierteams traditionell die Losnummern und die dazugehörigen Gewinnsummen. Das Spektakel zieht sich über etwa 3 Stunden.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Flure und Büros im Bundestag dürften heute schon ziemlich verwaist sein. Wer kann, hat sich in die Weihnachtspause verabschiedet. Aber Efi Seibert und ihre Kolleginnen und Kollegen aus unserem Hauptstadtstudio sind weiter am Start, obwohl in Berlin nicht mehr viel los ist.
So sieht auch der Terminkalender für diesen Montag aus. Da, wo sonst manchmal mehrere Seiten voller Termine stehen, steht für heute nichts. Außer der Bundespräsident. Der arbeitet nämlich noch fleißig an seiner Weihnachtsansprache, die er demnächst aufzeichnen wird. Ansonsten ist das politische Berlin wie leergefegt. Es war ein anstrengendes Jahr für alle. Selten habe ich Politikerinnen und Politiker mit so viel Inbrunst sagen hören, jetzt freue ich mich aber erstmal auf ein paar freie Tage über Weihnachten. Die letzte Woche war noch brechend voll, startete mit einem internationalen Gipfel für die Ukraine in Berlin und endete mit einem Verhandlungsmarathon bis spät in die Nacht in Brüssel. Aber jetzt ist Pause. Der Kanzler und die Minister sind bei ihren Familien und wenn alles gut geht, sehen sie sich erst im Januar wieder. Das ist übrigens auch der gute Vorsatz des Kanzlers, hat er gerade im Fernsehen erzählt. Ausgeruht ins neue Jahr starten. Nicht die schlechteste Idee.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.